Wir können ja gleich beim Abendmahlsgottesdienst mit der Predigt beginnen. Ihr Lieben, Gott schreibt ja seinem Wort, und das ist tatsächlich wie Futter, wie es der Klaus gesagt hat. Gott schreibt seinem Wort, der Bibel, eine immense Kraft zu. Eine lebensverändernde Kraft sogar, die, wenn wir sie zulassen und wirklich aktiv in unser Leben hineinholen, in unser Leben hineinsprechen, ihr Glauben schenken, die kann jeden Bereich unseres Seins so umgestalten, dass Jesus seine Freude daran hat. An uns, an dem, sogar an dem, wie wir denken, an dem, was wir sagen, an dem, was wir tun. 24/7, glaube ich. Manchmal klappt das schon, manchmal nicht so gut. Brauchst noch Veränderung. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du ihm nachfolgst, dann sollte es dir ein super wichtiges Anliegen sein, wirklich ihm, deinem Erlöser, deinem König, deinem Herrn, so viel Freude wie nur möglich in deinem Alltag zu bereiten, oder? Sollte es doch sein. Das sollte uns beschäftigen, darüber sollten wir nachdenken, darüber sollten wir wirklich uns ganz, ganz viele Gedanken machen, wie können wir das hinkriegen. Und wisst ihr, wie gesagt, das Wort Gottes, auch die Predigt, hat da einen immensen Einfluss auf uns, auf unser Sein, weil es einfach aus dem Wort Gottes herauskommt. Und die Predigt auch, so sagt der Römerbrief, die Kraft hat, Glauben zu wirken in uns. Ja? Und es ist nicht entscheidend, wer predigt. Null an der Stelle. Entscheidend ist, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Glaubenshaltung ich komme. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Paulus sagt sogar mal, ich kam zu euch und habe nicht irgendwie geschwollen und geschliffen daher geredet, sondern ich habe in der Kraft Gottes zu euch gesprochen. Der Geist Gottes hat das lebendig gemacht in eurem Leben und hat diese Auswirkung dann gehabt. Also bitte, falls du irgendwo meinst, oder du hast einen Lieblingsprediger, Predigerin oder dir gefällt dieses oder jenes nicht und entscheidest mit den Füßen, wann du kommst, das ist eine falsche Haltung an der Stelle. Es braucht eine Grundhaltung, eine Grunderwartungshaltung, egal in welchen Gottesdienst du gehst und wer dort dann da vorne steht, wenn du glaubst, dass heute Jesus zu dir sprechen kann, dass er dich erreichen kann, dass er was für dich hat, dann wird er das tun. Ich habe da was gefunden draußen. Jesus hat gesagt, wenn der Alex schweigt, kann ich sogar durch so einen Stein zu euch reden. Oder? Also damit macht er doch deutlich, hey, macht euch nicht abhängig von Menschen. Macht euch nicht von ihrer Art abhängig. Oder auch wenn du das den einen oder anderen gerne hörst, das ist ja okay, ist vollkommen legitim. Aber abhängig darfst du dich nicht davon machen. Sondern immer, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, immer wenn du Predigt hörst, da kann man natürlich gucken, die Lehre muss auch geprüft werden. Deswegen ist es wichtig, sich selber in der Bibel auszukennen, selber zu gucken und sich die Mühe zu machen, mal nachzuschauen, stimmt das, was der gesagt hat und die gesagt hat. Aber ansonsten, wenn du hier sitzt heute Morgen und vielleicht hast du schon im Vorfeld gebetet oder jetzt ist noch Gelegenheit zu sagen, Herr Jesus, sprich heute Morgen zu mir. Wirke hinein in mein Leben, in meinen Geist, in meine Seele, in meinen Körper. Verändere das, was du verändern willst. Dann wird er das machen. Glaubst du das? Er wird genau da hineinsprechen, wo du das gerade nötig hast. Wo du gerade Veränderung brauchst. Das wird er machen. Halleluja. Ich lass mal den Stein hier liegen. Okay. Ich starte die Predigt mit einem Vers aus dem Zufluchtspsalm 91 und da den ersten Vers. Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Und dann im Anschluss dieses Verses folgt eine Auflistung, auf wie viele Arten El Shaddai, Gott allmächtig, beschützen will. Da steht Schutz vor jeder Falle, Schutz vor tödlichen Krankheiten und vor jedem Schrecken der Nacht, Schutz vor Pfeilen, die am Tag fliegen. Sprich, der Psalmschreiber hat den Auftrag zu bekommen, das zu umschreiben, dass Gott allumfassend schützen will. Sozusagen ein Rundum-Schutzpaket will er uns geben, will er für uns sein. Und da müssen wir uns da doch fragen, wer will das nicht erleben, oder? Wer braucht das nicht? Wer kann sagen, habe ich nicht nötig? Und dann, nach 9 Versen, kommt ein ganz maßgeblicher Wendepunkt. Ab Vers 9 steht, wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Kennt ihr das? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Aber es steht da und ich glaube, es ist sehr aufschlussreich. Es bedeutet hier, dass die Zuflucht Gottes und sein komplettes Reich nur denen zugänglich ist und sich denen nur zugänglich macht, die sich bewusst entscheiden, daran teilhaben zu wollen. Die bewusst sagen, ich bleibe ganz nah bei Jesus, nutzen wir dieses Bild vom Psalm 91, stell mich ganz eng an Jesus ran unter seinen Schirm, unter seinen Schutz. Ich glaube und denke, das ist für uns Menschen und auch für uns Christenmenschen manchmal, ist diese Tatsache ziemlich ärgerlich, oder? Ich denke mir manchmal, ich will doch einfach nur mein Leben leben und Gott, beschütz mich, segne mich. Und ich merke immer wieder mal, das läuft nicht so. Ich habe 7 Verse als nächstes aus dem Johannesevangelium und die geben uns Aufschluss in unsere Thematik hinein. Johannes 15, der Weinstock. Hört mal die ersten 4. Da sagt Jesus selbst, passt auf. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, beschneidet sie, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Jesus legt Bedingungen für ein erfülltes, beschütztes Leben fest. Ist das noch in unserem Bewusstsein, dass es Bedingungen gibt für das, was Jesus uns schenken will an so manchen Stellen? Und mit diesen göttlichen Bedingungen, so nenne ich sie mal, geht es ja noch weiter. 7 Verse habe ich gesagt. Vers 5. Er wiederholt jetzt und macht das nochmal damit deutlich. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also ihr sollt an mir sein. Und dann kommt's. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben, alle beide, die werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden, spricht Jesus Christus. Und ich finde es wieder ärgerlich irgendwie, denn da steht schon wieder dreimal, wenn. Wenn wir in ihm bleiben, wenn wir den Schutzraum Gottes nicht verlassen, dann gehört die Zuflucht bei Gott, dann gehören die Ressourcen seines Reiches uns, dann erfüllt sich das, dann kann Gott zu seinen Zusagen stehen. Leute, daraus ergibt sich folgende Tatsache. Jeder Nachfolger und jede Nachfolgerin von Jesus Christus kann sich entscheiden, den Schutz Gottes zu verlassen. Vielleicht nicht ganz, vielleicht nur ein Stückchen raus, mal probieren, wie weit ich mich entfernen kann, was ich noch machen kann ohne Jesus, ohne ihn zu fragen. Ich denke sogar, dies geschieht ständig, Leute. Denn du und ich, wir können uns immer wieder, täglich, stündlich, also zu jeder Zeit entscheiden, in Gott und seinem Reich, seinem Willen zu leben oder eben auch mehr oder weniger außerhalb davon. Wir sind die einzigen Geschöpfe, die er gemacht hat, die das können, denen er diesen freien Willen zugesprochen hat. Und wenn ihr euch das anschaut, was oben da steht in Johannes 15, ich glaube, genau das ist der Grund, wenn man das versucht, mal ein bisschen anders zu lesen, dass Jesus fast flehentlich fordert, bleibt in mir, bleibt bei mir, agiere nicht losgelöst von mir, das ist gefährlich. Bleib bei mir bitte, so nah wie möglich. Und Jesus weiß, dass wir Menschen ziemlich halsstarrige Geschöpfe sind, dass unser Herz sogar, so wird es mal diagnostiziert von Gott von Jugend auf, böse ist. Und manchmal, so empfinde ich das, sind das gar keine bewussten Entscheidungen, aber wir tun es dann irgendwie trotzdem mit der einen oder anderen Entschuldigung vielleicht oder weil die Zeit drängt, wie auch immer. Mal ein Beispiel, ganz banal. Als wir für unsere Tochter, für unsere Sina das erste Auto irgendwo kaufen wollten, Führerschein gemacht, auf Probe oder also halt mit 17 schon. Und ja, Sina wollte dann ein eigenes Auto haben, hat er auch drauf gespart. Und ich habe mit ihr in den einschlägigen Online-Portalen nach einem passenden Fahrzeug gesucht. Das Budget von Sina war nicht das größte. Wir haben gesagt, das musst du selber finanzieren, wenn du Auto fahren willst. Wir helfen dir, haben ihr beim Führerschein geholfen, aber sie musste auch ihren Teil dazu beitragen. Und das ist auch gut so. Ja? Aber trotz des kleinen Budgets, Sina wollte am BMW. Das war schon immer ihr Ding. BMW waren schon immer ihre Favoriten. Also habe ich gesagt, Ella, das wird ein älteres Teilchen. Ja, und der wird ein paar Kilometer drauf haben. Aber sie hat gesagt, er braucht ein M-Paket. Und das muss er haben und das soll drin sein. Und jenes wäre auch nicht schlecht und tiefer gelegt und keine Ahnung, was sie sich alles gewünscht hat an Ausstattung. Und wir haben natürlich auch gebetet. Ab und an mal, ja, weil ich kenne mich ja aus mit Autos. Ihr wisst, wer mich ein bisschen kennt, dass ich aus dem ersten Beruf raus einfach ein bisschen autoaffin bin, die ein oder andere Erfahrung mit Autos auch habe. Also habe ich da geguckt und das eine oder andere haben wir angeschaut und hat nicht gepasst und dann habe ich eins entdeckt in Bayreuth, gar nicht so weit weg. Die Bilder waren super im Internet. Und das habe ich meiner Sina dann geschickt und sie war auch gleich begeistert. Also wir fahren hin. Und hingefahren und der hat auch gut ausgesehen, sage ich mal. Natürlich älter schon. Der hat 3.500 Euro gekostet, also konnte kein Neuwagen sein. Das war uns schon bewusst. Ja. Und irgendwo, Bauchgefühl war nicht so toll, aber als wir ausgestiegen sind und Sina das Auto gesehen hat, ich habe ihre leuchtenden Augen gesehen, war es eigentlich schon fast entschieden, sage ich mal, an der Stelle. Und wir sind dann Probe gefahren, ich habe schon gedacht, das ein oder andere Geräusch, ja, ist ein älteres Auto, so habe ich mich beruhigt, wird schon irgendwie passen. Na, und Sina war happy und so haben wir das Ding gekauft. Ich habe nicht mehr Gott gefragt. Ich habe nicht gesagt, Mensch, komm, lass uns erst noch mal heimgehen, wir schlafen noch mal drüber, beten vielleicht auch noch mal. Haben wir nicht gemacht, haben das Teil gekauft. Das ging am Anfang gut, aber nach relativ kurzer Zeit fingen die Probleme an. Antriebswelle abgerissen, Differential kaputt, Kupplung kam und verschiedene andere Sachen, Kleinigkeiten, wo dazu kamen. Und ich habe gemerkt, hey, Herr, ich hätte dich besser fragen sollen. Ja, und das, so ein Fehlkauf ist jetzt keine riesige Katastrophe, aber teuer ist es trotzdem geworden. Ja? Wisst ihr, das kann noch viel tragischer sein, wenn wir Gott nicht fragen. Wenn wir nicht mit ihm in unserem Alltag unterwegs sind. Wisst ihr, Menschen wählen Berufe, die Gott wahrscheinlich nie für sie vorgesehen hätte und sind unglücklich in ihrem Berufsalltag. Sie heiraten Partner, die sie nie hätten heiraten sollen. Und es gibt Probleme. Sie gehen an Orte, wo sie nicht sein sollten und geraten in Bindungen. Es hat negative Auswirkungen auf sie und auf die Menschen in ihrem Umfeld. Letztendlich ist es doch so, wir alle treffen Entscheidungen, die einfach auf dem basieren, was wir wollen. Oder? Da müssen wir ehrlich sein mit uns manchmal. Manchmal beten wir und wissen, vielleicht ist Gott nicht ganz dabei, aber okay, er wird schon irgendwie segnen. Glaubt mir, oft ist es so, dass wir das machen, was wir wollen. Und manchmal kleiden wir das noch in ein geistliches Mäntelchen und haben vielleicht noch die passende Bibelstelle dazu. Ja? Leute, die Folgen eines Lebens außerhalb des Schutzraumes des Willen Gottes können verheerend sein. Für Leib und Leben sogar. Und ich glaube, so wie ihr hier sitzt, die allermeisten haben das schon selbst erlebt und auch gesehen. Hoffentlich nur im Kleinen, bei so einem Fehlkauf, manchmal auch in größeren Dingen, in weitreicheren Dingen. Vieles hat nicht gleich krasse Auswirkungen und manches geht auch glimpflich ab. Und Gott sei Dank, unser Herr ist überaus gnädig und langmütig. Ja, Gott sei Dank, sage ich nochmal an der Stelle, und er versucht, manchmal unsere geraden Wege auch wieder gerade zu biegen und hilft uns auch das ein oder andere zu korrigieren. Aber besser wäre es doch, gleich gehorsam zu sein, gleich in seinem Willen zu sein, gleich von ihm und mit ihm das abzustimmen, was gut und was nicht gut ist. Es bleibt dabei, außerhalb des Schutzraumes Gottes ist es brandgefährlich und es können schlimme Dinge geschehen. Kannst du ein Stückchen schon abspüren und sehen, wie dringend nötig es ist, in Gottes Fürsorge zu reifen und darin Gottes Willen zu erkennen, darin von ihm zu hören, auch in den Kleinigkeiten des Lebens, in den großen Dingen sowieso, sich Zeit zu nehmen, Dinge abzustimmen mit ihm, nah unter dem Schirm des Höchsten zu sein? Ich lese uns jetzt 6 Verse aus dem Kolosserbrief. Sie werden uns grundlegend in diese Richtung, in diesen Bereich hinein Orientierung geben. Kolosser 1, ab Vers 9. Und die Übersetzer da haben eine Überschrift drüber gesetzt und die passt sehr gut. Nach Gottes Willen leben. Vers 9. Paulus schreibt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Was hat er erfahren, der Paulus? Sein Mitarbeiter Epaphras war dort in Kolossä, hat das Wort Gottes verkündigt, Menschen haben sich bekehrt, sind gewachsen in der Liebe und der Gnade Gottes und das jetzt schreibt er deshalb, als wir das gehört haben, hey, jetzt haben wir angefangen, für euch zu beten, denn das war nur der Start. Da seid ihr gerettet worden, aber jetzt geht das Leben mit Jesus los. Er sagt, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Er ist gut, dieses Gebet ist genial. Das sollten wir uns für uns und für unsere Geschwister zu eigen machen. Wir brauchen Gott, dass er uns durch seinen Geist die nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in unserem Leben tatsächlich erkennen zu können. Ja? Wir brauchen ihn dazu. Wir brauchen es, nah an ihn dran zu sein, von Jesus zu hören. Wenn du permanent kilometerweit oder hunderte Meter weit von Jesus und aus seinem Willen draußen bist, ist es schwer, ihn zu hören. Oder du hörst viele, viele andere Stimmen. Und dann Vers 10. Wenn du das magst, nah dran bist, Schutzraum Gottes, eng bei Jesus, in seinem Reich, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Dann ist das so. Dann fällt das leicht. Dann kann ich das umsetzen, was ich gehört habe. Er führt weiter aus, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott dabei immer besser kennenlernen. Ist das nicht genial? Die Bibel ist einzigartig und ist wunderbar. Du wirst imstande sein, stets das zu tun, was in Gottes Augen gut und richtig ist. Die Gebote Gottes sind nämlich gar nicht schwer, sagt er. Ich muss nur nah bei Jesus sein, muss mir von ihm die Kraft geben lassen, das auch umzusetzen. Dann funktioniert es. Und dann wird unser Leben Frucht bringen. Wir strengen uns vielleicht manchmal an, Frucht rauszupressen aus unserem Leben. Das ist gar nicht unsere Verantwortung per se. Unsere Verantwortung ist, nah an Jesus dran zu sein, ihn zu bitten, dass er uns Kraft, Weisheit und Einsicht schenkt, zu tun, was er will. Und dann wird Frucht entstehen. Paulus geht weiter in Vers 11, sagt er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht. Und jetzt hört mal, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Jede Situation, keine ausgenommen. Der Vers 11 steht da, weil es auch Schwierigkeiten geben kann, weil es herausfordernd werden kann, weil es dir Nachteile bringen kann, im Reich Gottes den Willen Gottes zu tun. Weil es manchmal blöd und dumm aussieht, wenn du das machst, was Gott sagt. Weil es sich mit der Logik der Welt manchmal beißt und stößt. Vers 12. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Sagt nichts anderes aus. In seinem Licht, nah bei ihm. Hält er das bereit, was du brauchst? Seine Ressourcen stehen dir dann offen. Verstehst du das? Ja, nah bei Jesus ist alles, was du brauchst und du kannst dich freuen. Und du kannst einen dankbaren Lebensstil entwickeln. Halleluja. Das war aber nur der Vorgeschmack. Gar nicht das, wo ich drauf hinaus will. Es sollte euch nur motivieren, jetzt dabei zu sein. Vers 13 und 14. Leute. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Nochmal, lieber Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerin, Jesus will dich wirklich segnen. Er will dich segnen. Das ist unumstößlich wahr. Er will dich stärken für dein Leben, für deine Herausforderung, für dein Alltag, für die Dinge, die du zu erledigen hast, die du zu machen hast. Und er will dich leiten durch seinen Geist. Er will dir sagen, wo es lang geht. Und nah bei Jesus ist es leicht, ihm zu folgen, wenn du ihn nicht aus dem Blick verloren hast. Wenn du seinen Rockzipfel vielleicht noch in der Hand hast, dann auch wenn du mal woanders mit was anderen liebäugelst, wird er dich hinterherziehen. Amen. Halleluja. Aber für unseren Schwerpunkt heute müssen wir uns diese letzten beiden Verse ganz genau ansehen. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, durch Jesus Christus sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ihr Lieben, in diesem kurzen Abschnitt wird beschrieben, wie Menschen von einem Reich, von einem Land herausgeholt werden, herausgenommen werden, befreit werden aus einer finsteren Herrschaft in ein Reich des Lichts, in ein anderes Land. Sie werden sogleich in ein Reich, in ein Land hineinversetzt, wo der geliebte und liebevolle Sohn Gottes, wo Jesus regiert. Wie viele Reiche werden genannt? Wie viele Länder? Genau zwei. Zwei kennt die Bibel. Aus Gottes Sicht, und das ist Fakt, ist die Wahrheit, gibt es in diesem Universum nur zwei Königreiche, zwei Länder. Keine weitere Option. Das ist Fakt. Keine Wahlmöglichkeit, irgendwo anders noch hinzugehen. Eine Grauzone. Irgendwohin, wo das nicht stimmt. Es gibt Gottes Reich oder das Reich Satans, berichtet die Bibel. Und dabei, ihr Lieben, gilt es nicht zu vergessen, dass diese beiden Königreiche miteinander im Krieg liegen. Psalm 91 spielt im Kontext eines Krieges, genauso wie die übrigen Zufluchtspsalmen. Es sind mindestens 7, je nachdem, wie eng man den Begriff fasst, sogar 15. Auch Psalm 23 gehört dazu. Und ja, ich weiß, die Liebe und die Gnade Gottes ist so mega wichtig und muss betont werden. Aber manchmal vergessen wir trotzdem, dass wir in einem Krieg stehen. Diese Liebesgeschichte Gottes spielt in einer Welt, in der Krieg herrscht. Das dürfen wir nicht vergessen. Um uns herum tobt ein Krieg, Leute. Und wir sollen, sagt Paulus, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und ein Soldat, der in den Krieg zieht, sagt er, wird möglichst alles tun, um den zu gefallen, der ihn angeworben hat, der ihn befreit hat, sag ich mal. Wisst ihr, das sollte uns doch eigentlich glücklich machen. Glücklich machen, dass Jesus uns einlädt, ganz intensiv, ganz nah bei ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Das bedeutet, du musst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Du musst nirgends mehr alleine hin. Du musst nichts alleine durchkämpfen, durchleben, durchleiden vielleicht. Jesus sagt, ich bin immer da bei dir. Ich werde sogar dafür sorgen, dass nichts in dein Leben kommt, wenn du nah bei mir bist, was dich überfordert in letzter Instanz. Alles muss an mir vorher vorbei, bevor es zu dir darf, wenn du in meinem Schutzraum bist. Wir sollten uns das auf die Fahnen schreiben, vielleicht ganz neu. So eng und so intensiv wie möglich mit Jesus und seinem Reich, sprich in seinem Reich, sprich in seinem Willen zu leben. Unabhängig von den Konsequenzen. Wie gesagt, das kann manchmal echt doof aussehen und so aussehen, als ob du da echt als Dummer herausgehst oder als der, der Schaden nimmt, herausgeht. Wenn du weißt, dass das Gottes Wille ist, dann setz ihn um. Wisst ihr, dass viele Menschen noch an eine dritte Option, an ein drittes Land glauben? Eine Art Schweiz der neutralen menschlichen Existenz. An diesen vermeintlichen neutralen Orten muss ich nicht besonders nach Gott verlangen. Dort braucht man sich nicht die Mühe zu machen, nach seinem Willen zu leben, seinen Frieden zu suchen, ihn alles mit ihm abzustimmen. Muss man dort nicht machen. Wisst ihr, wie diesen trügerischen Ort die Bibel nennt? Schlichtweg. Die Welt. Ja? Und diesen Ort, diesen trügerischen Ort, ich glaube, den haben die meisten Menschen als ihren Lebensort gewählt. Dort arbeiten sie, dort heiraten sie und gründen Familien, dort ziehen sie ihre Kinder groß, dort machen sie Urlaub in der Überzeugung, dass diese Welt, die sie sich da, ich sag mal, erdacht haben, ein einigermaßen sicherer Ort ist für Menschen und eine Alternative zu Gott und seinem Reich. Dieser Illusion sind viele, viele Menschen auf den Leim gegangen. Aber schaut man sich mal mit offenen Augen diese Welt ganz genau an, dann muss man feststellen, sie ist dauerhaft für keinen Menschen ein guter Ort. Ist sie nicht. Ich habe mal ein paar Sachen angeschaut. Wisst ihr, es gibt mittlerweile in dieser Welt eine enorme Rate an Angststörungen. Gerade unter jungen Menschen, aber auch die Alten und Älteren sind nicht ausgenommen. Die Not an der Stelle ist so groß, dass die Hilfsangebote bei Weitem schon nicht mehr ausreichen. Da irgendwo einen Platz zu kriegen, einen Therapeuten oder Psychologen zu finden, dauert Monate, teils Jahre, je nachdem, wo du bist. Schaut man in die Schulen hinein, auch in unserem Land, vielleicht ist es im ländlichen Bereich noch ein wenig hinten nach oder ein wenig besser. Aber in den Städten geht da richtig die Post ab, in den Großstädten. Sexuelles Chaos, eine regelrechte Drogenkultur, die Geschlechternormen werden regelrecht zerlegt. Mittlerweile sind in unserem Land 48 oder 49 Geschlechter möglich, die du wählen kannst und du kannst jährlich wechseln. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die sich an der Hundeleine durch die Stadt führen lassen. Verrückt, viel verrückter kann es doch gar nicht mehr werden, weil sie jetzt ein Hund sind. Mobbing und Gewalt sind fast an der Tagesordnung. Mein Neffe ist Berufsschullehrer. Er sagt, mindestens 2 bis 3 Mal die Woche ist die Polizei im Haus wegen Gewaltdelikten. In den USA, da schwappt ja manches zeitversetzt rüber zu uns. Da gibt es eine Statistik, dass bei jungen Mädchen innerhalb von 3 Jahren ein Anstieg der Geschlechteridentitätsstörung, das ist so ein Wort überhaupt, geben muss. Sage und schreibe, innerhalb von 3 Jahren eine Steigerung festgestellt worden von 5000%. Sie können sich das, diese dramatische Explosion, so wird es auch genannt, nicht erklären. Ich sage, schaut in die Bibel. Wer der Bibel glaubt, wird feststellen, wo Gott immer stärker außen vor gelassen wird, füllt sich dieses Vakuum mit nichts Gutem. Mit nichts Gutem. Zu allem Überfluss gibt es eine wachsende Anzahl von Menschen, auch in unserem Land, die glauben an ein Metaversum. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Sie glauben, es gibt eine alternative Realität, in die sie aus ihrem Alltag heraus entfliehen können. Marc Andreessen, den muss man nicht kennen, diesen Mann wird ein Großteil der Schaffung und Popularisierung des Internets zugeschrieben, der sagt Folgendes. Zitat. Die Realität hatte 5000 Jahre Zeit, sich zu verbessern und ist für die meisten Menschen offensichtlich immer noch völlig unzureichend. Ich glaube nicht, dass wir weitere 5000 Jahre warten sollten, um zu sehen, ob sich diese Lücke irgendwann schließt. Wir sollten Online-Welten schaffen, und das tun wir auch. Online-Welten, die das Leben, die Arbeit und die Liebe für alle wunderbar machen. Unabhängig davon, welches Ausmaß an Realitätsentzug sie dafür in Kauf nehmen müssen. Krass, oder? Aber das geschieht. Und Leute, ist das nicht die Welt, wie wir sie derzeit erleben? Oder? Die Menschen auf der Flucht vor der Realität, fest davon überzeugt, dass es einen alternativen Raum gibt, wo sie machen können, was und wie sie das wollen. Und wenn diese Freiheit, die sie sich erwünschen und erträumen, in der Realität nicht machbar ist, dann zumindest in den Köpfen, in den Online-Welten. Die Bibel hat dazu eine Enthüllung, Leute. 1. Johannes 5, Vers 19. Ein ganz kurzer Satz, der so prägnant ist. 1. Johannes 5, Vers 19. Das Wort Gottes sagt uns da: Wir wissen, dass wir von Gott stammen. Der Mensch weiß in seinem Herzen, weil ihm auch die Ewigkeit hineingelegt ist: Ich bin kein Zufall. Das kannst du zuschütten, zumüllen, mit allen möglichen Scheiß, sag ich mal, dich füllen, dann ist das nicht mehr präsent, aber in letzter Instanz wissen wir, dass wir stammen von Gott. Und dann trifft er eine Aussage, die es einfach auf den Punkt bringt. Er sagt: Doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Diese Welt, egal wie wir sie uns vorstellen und zusammenbasteln, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Kunst und so weiter, steht unter der Macht des Teufels, des Bösen, unter seinem Einflussbereich. Sie unterliegt seiner Herrschaft. Jesus hat das auch nicht angezweifelt, als der Teufel ihm alle Reiche angeboten hat. Ja? Steht unter seinem Einfluss. Im Umkehrschluss bedeutet das für uns Leute, dass diese Welt, egal wie neutral wir sie wahrnehmen oder haben wollen, die ist in Wirklichkeit eine Erweiterung des Reiches der Finsternis, welches in Kolosser 1, Vers 13, haben wir vorhin gelesen, kurz beschrieben wird, wo es darum geht, versetzt von dem einen Reich, Reich der Finsternis, versetzt in das Reich Gottes. Es gibt keine Neutralität, kein Schattenreich, keine Grauzone, wo du meinst, du kannst dich drin aufhalten und die sollen mal ihren Kampf kämpfen da draußen. Gott und der Teufel sollen sich mal die Köpfe einschlagen. Ich will damit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Das geht nicht. Weißt du, wenn wir als Juden in Nazi-Deutschland leben würden oder als Christen in einem islamischen Regime, wären wir schnell davon überzeugt, dass dies alles zutreffend ist. Es gab etliche kleine Länder, Belgien und so weiter, die meinten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges: Wir bleiben neutral. Sollen die doch mal machen. Soll doch Hitler mal sehen. Sollen doch die mal kämpfen. Ja? Aber als Hitlers Truppen einmarschierten, zerplatzte diese Illusion meist binnen eines Tages. Polen hat er einfach mal geschluckt. Ja? Sagst du vielleicht: Naja, ganz so krass ist es doch auch nicht. Es gibt auch viel Gutes in der Welt. Und ja, diese Welt präsentiert sich an vielen Orten nicht als besonders böse. Das kommt ganz darauf an, an welchem geschichtlichen Zeitpunkt du lebst und wo du geboren wurdest, wo du bist, wo du dich gerade aufhältst. Diese Scheinwelt, ich nenne sie weiter so, ist echt hervorragend konstruiert. Sie scheint alles zu bieten, was man sich wünscht, je nachdem, was man für Ressourcen hat, wen man kennt, ob man gesund ist, je nachdem. Und ja, es gibt viel Druck und das Lebenstempo ist absolut verrückt geworden, oder, in der westlichen Welt. Und es gibt auch Ungerechtigkeiten, klar, streite ich ja nicht ab. Aber es gibt auch genug Komfort und Ablenkung, um uns immer wieder zu beschwichtigen, weiterzumachen in dieser Scheinwelt. Wisst ihr was? Ihr Lieben, diese Welt, diese andere Welt, Scheinwelt, ist eine Falle. Die ist mit uralter List und mit großer Bosheit ausgedacht worden, um uns gefangen zu halten. Sie ist sozusagen die Marionette des Teufels. Lasst mich noch auf der Zielgeraden dieses Teils der Botschaft, der Predigt, noch sagen, was Jakobus, der Bruder Jesu, über diese Welt uns mitteilen sollte und soll, heute Morgen auch. Jakobus 4, Vers 4. Das sagt er: Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Keine Grauzone, Licht oder Schatten. Neutralität ist ein Mythos, ihr Lieben. Du kannst nicht neutral bleiben. Entweder du bist in seinem Reich und lebst da drin, versuchst so eng wie möglich dort zu sein. Du kannst auch nicht permanent hin und her switchen. Am Sonntag lebe ich mein Christsein, da bin ich im Reich Gottes nie verankert. Da mache ich alles, was Jesus sagt. Und am Montag weiß kein Mensch, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Da mache ich mein Ding. Das heißt, du gehst absolut heraus aus dem Schutzraum Gottes und stehst in der Gefahr, Dinge zu denken, zu tun, zu sagen, die A, Jesus nicht gefallen und die dich und andere in Gefahr bringen. Jakobus gibt uns weiter: Wer also ein Freund der Welt sein will, wer meint, er kann den Spagat machen. Wer meint, ich kann das doch zwischenrein mal auskosten, diese andere Welt. Heraus aus dem Reich Gottes. Er sagt, der erweist sich damit als Feind Gottes. Ist das nicht krass? Als, ich sag mal, reifer Christus-Nachfolger, wenn du schon ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, Mann oder Frau, klein oder groß, ganz egal. Hey, du solltest der Tatsache ins Auge sehen, dass es nur zwei Reiche gibt. Und es ist immer wieder deine Entscheidung, wo du lebst und wie intensiv du da drin lebst. Ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis. Er sagt: Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Und deswegen, ihr Lieben, folgt ein zweiter Teil der Botschaft über die Schönheit eines geheiligten Lebens im Reich unseres Königs Jesus Christus. Ich hoffe, das hat uns aufgerüttelt, aufgeschüttelt und uns an Hunger irgendwie gegeben. Hey, ich will intensiv mit Jesus leben. Ich will in diesem Schutzraum bleiben. Ich will meinen König Jesus so viel und so große Freude machen wie nur möglich. Ich partizipiere davon, weil ich dann aus seinen Ressourcen uneingeschränkt schöpfen kann. Ich in seinen Schutzraum bleiben kann, dieses Rundumschutzpaket von ihm möglichst weitgehend einfach haben kann, von ihm zur Verfügung gestellt bekomme. Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Halleluja. Bin jetzt dann zweimal in Sonnefeld, hab drüben Dienst und dann machen wir Fortsetzung. Genau, jetzt wollen wir Abendmahl feiern.